Dieser Podcast wird euch präsentiert von Magabotato.
Beim Imperator nichts Neues präsentiert der Vader-Marx-Thron-Komplex.
Ich bin Andy.
Ich bin Grabowski.
Ich bin Nico.
Wow. Und ich bin Strike Leader Dennis.
Strike Leader Dennis ist wieder da.
Geil.
Hast du gesehen, dass ich dir das Carcharodon-Zitat auf der Instagram-Seite dir zugeordnet habe?
Ja, vielen Dank. Das war ja eigentlich eine Gruppenleistung, aber schon gut. Danke.
Ja, aber du weißt ja, Lorbeeren und so.
Hm. Ha, wir sind ja auch die Lorbeeren sozusagen.
Ah, die Lorbeeren. Das klingt sehr geistreich. Das klingt wie so eine Fetischecke.
Ja.
Wir sind die Lorbeeren.
Nächstes Jahr auf der Taktika. Samstagabend.
Ja, wir sind nicht nur behaarte, starke Typen, sondern wir wissen auch richtig Bescheid. Mm-hmm.
We know what time it is.
Hallo. Ich hoffe, dem geneigten Zuhörer hat unsere Taktika-Auskopplung gefallen. Und so melden wir uns jetzt zurück mit Vader-Marx-Thron-Komplex Nummer 24 und der Fortsetzung zu den Carcharodons. Und da fehlten uns eigentlich nur noch die Schlachten. Ja, von der Solar Rebellion bis zu den Tyranniden geht es auch quasi schon direkt in den Battle War. Aber alles, was so aufgezeichnet ist seit der Solarrebellion an größeren Events bei den Carcharodons, wollen wir jetzt einfach mal kurz abreißen und da bietet sich einfach an, ein Carcharodons Teil 2 zu machen.
Ja, wollo.
Aber vorab erstmal der berühmt-berüchtigt und beliebte Butter Progress. Wie sieht's aus bei euch? Wer fängt an?
Kurz und knackig, ich mach lieber schnell.
Ich mach ganz schnell. Ja, dann mach mal relativ schnell. Mach mal relativ schnell. Wo ist Hunter eigentlich?
Santo. Santo hält ja immer noch gefangen.
Naja, Santo. Er hat, glaube ich, geteilt heute.
Nee, ich hatte jetzt irgendwie sehr viel Spaß mit der Taktika und sehr, sehr viel Spaß mit dem Geburtstag meiner Lütten. Dementsprechend war ich da gut beschäftigt. Das Einzige, was ich bisher rausgeholt habe aus dem Schrank für die Kill-Team-Platte für unser Event im Sommer, die zwei kleine Gebäudestücke, die nicht auf der Platte draufkleben. Und da habe ich das ganz, ganz dezent angefangen, ein bisschen Farbe dran zu basteln. That's it mit Butter Progress.
Ja, ey, wenn wir schon bei den Platten sind, würde ich gleich weitermachen. Und zwar hat mein Tyrannenpalast, der Wüstenpalast von Hyra, hat endlich das erste Sechstel hat Grundfarben drauf. Hab jetzt auch endlich, es ist wirklich unbezahlte Werbung hier. Grabowski hat mir die Vallejo R-Farben empfohlen und es ist wirklich, ich hätte nicht gedacht, dass es so ein Riesenunterschied ist, was für Farben man nutzt, aber die rauschen durch meine Airbrush durch wie flüssig Butter. Das ist wirklich. Da wird nichts mehr verstopft. Krass, ne? Das ist mega geil. Ich habe sie jetzt auf 3 bar gestellt und das rauscht richtig ab, ey.
Warum kannst du den Mist so durchpusten? Du brauchst nichts verdünnen oder sonst irgendwas.
Alter. Das ist richtig. Genau, cool. Spritzt du so rein. Die erste Pulle habe ich auch schon alle gemacht, ne? Das ist echt krass.
Echt?
Ja, feuerst du meinen. Ja, gut, ich feuer auch mit 3 bar, ne? Da geht ordentlich was weg und ich habe nur. Das ist schade. Ich habe wirklich nur so ein kleines, wie nennt man die Dinger bei der Airbrush? Eimerchen. Ich hoffe, die Experten von PK Pro hören uns nicht zu, weil ich glaube, den drehen sich die Eingeweide um. Wenn
vielleicht hören ja die
solche Sachen
Experten von PK Pro zu. Und
die stehen morgen die bei dir auf der Matte.
Nee, aber vielleicht hören ja die Experten von PK Pro und kriegen Mitleid und erbarmen sich und sagen, ja, hier, guck mal, hast mal vernünftig.
Nur an mich als Privatperson. Wir als Podcast nehmen nämlich kein Sponsoring.
Das ist stimmt. Ich persönlich bin
offen für Bestechung und Geschenke.
Volle Pulle.
Total. Absolut.
Bestechung und Geschenke.
Bestechung also beides. Und Geschenke.
Ja, für ein Geschenk erwartet man ja keine Gegenleistung, bei Bestechung ja schon irgendwie. Von daher.
Auf jeden Fall habe ich nur ein sehr, sehr kleines Eimerchen und das ist dementsprechend immer schnell durchgejuckt, wenn man so eine Spielplatte bemalt.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass das technischen Fachbegriffe sind. Das kleine Eimerchen ist leider schnell durchgejuckt.
Ihr wisst, was ich meine.
Roman Lappert bei seinem
Workshop. Euer Airbrush-Experten-Podcast. Wir haben viele Tipps und Tricks für euch, wie man mit der Airbrush auf jeden Fall viel Zeit verschwendet und sich doll aufregt. Das ist unser Steckenpferd. Dennis, yo, was hast du gemacht?
Oh, ich habe angefangen, Tyrant's Legion zu bemalen. Ich habe die jetzt gestern dann mal alle gebased. Ich habe so, ich war mal sehr faul und habe fertig gemalte Bases gekauft. Die sind auch gar nicht so teuer gewesen. Hat mich sehr gefreut. Und habe da dann jetzt die ganzen Minis drauf. Nee, aber ich habe die erstmal grundiert, dann draufgeklebt. Und jetzt habe ich heute mal den ersten bemalt, um mal zu gucken, ob das Farbschema, was ich mir aus dem Kopf gedrückt habe, so funktioniert. Habe mich da farblich an den Astral Claws orientiert und ja, jetzt geht es dann weiter mit Batch Painting, ne? Fünfer
Trüppchen. Ganz wichtige Frage, go. Hast du denn gestiftet?
Was ist denn los? Nee, ich
sagt er,
ich will, wenn sie mir runterfallen, dass ich richtig was zu tun habe beim Aufsammeln. Nee, gestiftet ja, habe ich natürlich nicht. Super.
Ja, wo du gerade beim Bemalen bist, ich habe noch einen kleinen Nachtrag zu meinem Progress. Ich habe nämlich, ist nicht direkt Butter, aber ich habe mit den Kindern von Freunden hier Warhammer-Figuren bemalt. Der Sohn ist 9 und der hat nämlich angefangen, Warhammer zu spielen und war ganz aufgeregt, als er gehört hat, dass ich ja auch schon ein paar Jahre dieses Hobby betreibe. Und dann habe ich ihm und seiner kleinen Schwester so ein kleines so Basic Mal Tutorial gegeben und das fanden die, glaube ich, ziemlich cool. Süß. Das hat auch viel Spaß gemacht.
Was spielt also denn der Junge?
Nächstes Wochenende dann direkt Butter Kill Team bauen oder was?
Ja, bei der zweiten Session werde ich auch schon auf Codex Astartes getreue Bemalung achten. Alles andere wandert direkt in Mülleimer. Ja.
Cool, kann man nicht früh genug mit anfangen mit sowas. Was spielt der Junge denn?
Der ist bisher so 40k, das ist ja schon mal gut. Dann hat er sich so eine Grundbox kaufen lassen mit dieses Ding mit fetten Tyranniden und fetten Terminators drin.
Cool.
Und ich glaube, der probiert sich erstmal so ein bisschen aus. Ich hatte den jetzt so Age of Darkness Space Marines zusammengebaut und grundiert. Und die konnten sie dann bemalen.
Aber das ist ja auch genau das Richtige, ne? So große, große Robotermänner und Riesenmonster.
Ja, total.
Sowas lieben Kinder ja, ne?
Ist natürlich super.
Wäre jetzt angekommen, so ich will eine riesige Slanish-Armee. Was? Warum?
Junge, wir müssen reden. Nee, aber hat die sehr gefreut. Er hat einen Salamander sogar bemalt. Das ist sogar Butter Progress.
Geil.
Im Prinzip.
Ah, sehr gut.
Ja.
Hast du rein zufälligerweise wahrscheinlich sehr so gut in die Richtung gelenkt, ne? Also so.
Naja, klar.
Wenn die nicht gerade Xenos-Kinder verbrennen, sind Salamanders ja auch quasi kindgerecht.
Die echt nett.
Ja. Die auf dem Käffchen oder so, super.
Ja.
Oder zwei.
Ja.
Sehr schön.
Ja, Nico. Dennis war, glaube ich, durch.
Jo.
Ne? Die Tyrant's Legion auf jeden Fall in die Shownotes. Ja. Slideshow.
Ich wollte auch gleich noch ein bisschen weitermalen. Vielleicht schaffe ich noch zumindest so viele, dass ich für heute Abend noch ein cooles Foto machen kann mit ein paar Grüppchen.
Nice. Mach mal. Ja, die Folge kommt ja erst am 10. Also.
Yeah. Irgendwie oberkörperfrei oder
so. Aber vielleicht machst du es gleich, dann vergisst du es nicht. Das ist gut.
Das ist auch ein paar
Stunden. Nico, was ging bei dir so?
Hatte ich schon. Kumpel.
Ah ja, du warst schon. Genau. Dabowski, was ging bei dir so?
Ich hab meine Kanone für die Astral Claws Armee jetzt gespachtelt. Haha. Da waren auch so ein paar.
Ich hab meine Kanone gespachtelt.
Ja, richtig. Ich wusste, als ich es ausgesprochen habe, wusste ich, dass ein Kommentar.
Natürlich.
Das ist. Warum sage ich eigentlich immer was? Aber ist ja lustig, ne? die ist gespachtelt und ich habe das zweihändige Kettenschwert hier, was mir Dennis lieberweise ausgedruckt hat, endlich mal verbastelt. Auch für die Astral Claws Armee und
Ja gut, aber solange du noch deine zweihändige Kanone verspachtelst, ist alles gut.
Das hast du jetzt daraus gemacht, aber
Oder solange die Kanone zweihändig verspachtelt wird.
Super.
Die weniger zwei, die verspart, auch dreifüßig.
In seiner unendlichen Weisheit gab mir der Imperator zwei Hände. Boah. Ich sollte sie nutzen.
Jetzt tut schon wieder weh.
Auf jeden Fall. Ja. Ich habe gerade wieder, was super One-Liner angeht, ich habe gerade mal wieder Hot Tub Time Machine geguckt und musste die ganze Zeit an Nils denken.
Was ist das denn?
Einfach wahnsinnig gute Zitate, wo ich dachte, okay, da würde er jetzt auch lachen.
Das ist einfach Spitzenklasse, der Film.
Einfach ein geiler Film. Lugel und Mortley Lou.
Du meinst wohl gelugelt.
Wie hieß der?
Ich habe euch hier eine Karte von Google Maps runtergeladen. Du meinst wohl Google Maps? Nein, nein, Google Maps.
Das war denn damals, bitte Google als ich Sänger sein? Bei Mötley Lou. Oh
Gott. Wie heißt der Film?
Ich glaube, ich habe jetzt schon was für die Playlist.
Ich der Film heißt Hot Tub Time Machine. Geil. Oder auf Deutsch heißt er irgendwie Hot Tub _ Der Whirlpool ist eine Zeitmaschine. Eine gute Übersetzung wieder.
Ja, ja. Aber ganz ehrlich, da passt auch die deutsche Übersetzung zu dem Film, weil das halt beides so Klamauk-Scheiße ist. Also das kommt schon ganz gut hin.
Ja, mega.
Das ist dann in Ordnung.
Wie hat der Typ einfach seinen Arm verloren? Einfach super Film. Unsere Filmempfehlung für diese Woche auf jeden Fall Hot Tub Time Machine. Ist gerade bei der großen Online-Bücherei im Streamingdienst verfügbar.
Den solltet ihr gesehen haben, definitiv.
Ja. Bevor wir jetzt direkt reinstarten in die Folge, könnte kurz werden, könnte lang werden, ich weiß es nicht. Nochmal Props an Black Forest Managers. Ich trinke mal wieder ein Bier von ihm. Und zwar 100 Jahre Narrenzunft Elsach, 1924 bis 2024. Das ist ganz cool, das ist so ein, wie nennt sich das, so ein Holzschnitz? Diese Stempel aus dem Mittelalter, wie nennt man die?
Ein Holzschnitt oder eine Radierung könnte es auch sein. Ja,
cool. Genau, Kupfer ist da vorne von so einem Narren drauf, sieht richtig gut aus. Schmeckt auch ganz gut auf jeden Fall. Ich lasse dir eins über, Grabowski, auf jeden Fall. So. Hätte von allem zwei geschickt.
Das ist aber wunderbar.
Ja.
So.
Schmeckt gut. Auch schöne kleine Flaschen mag ich.
Ich hätte noch was zu sagen tatsächlich, so im Nachgang von der Taktika jetzt ganz kurz. Den Sonntag auf der Taktika hatten wir da eine wunderbare Begegnung mit einem sehr jungen Zuhörer, der tatsächlich irgendwie, ich glaube, sämtliche Folgen schon durch hat. Den Namen weiß ich leider nicht, aber wenn du das hörst, vielen, vielen Dank für deinen Support. Das ist wirklich richtig cool und ich hoffe, du hast viel Freude mit dem T-Shirt und mit dem Poster, was du dir abgesahnt hast.
Aber der Podcast ist ab 18, ne? Das steht auch bei, dieses kleine E hinter bei Spotify. Ja.
Eckbleche.
Ich möchte das nur nochmal deutlich machen.
Ja, dann kannst du es ja auch meinetwegen rausschneiden, wenn du möchtest.
Nee, alles gut, alles gut. Also der war unter 18, ja.
Der war unter 18. Oder, ja, oder er ist ja einfach, er hat sich extrem gut gehalten. Keine Ahnung.
Extrem viel gecremt immer. Ja. Extrem viel gecremt. Eigentlich war er 52.
Juvenor-Behandlungen. Das wird sein.
Ach du Scheiß. Einmal bei der Spachtel.
Ich habe immer so Hautcreme, so Anti-Aging-Creme gemacht. Und die ist doch quasi Juvenor des kleinen Mannes, Anti-Aging-Cremes.
Nein. Ich dachte, die wäre nur bekannt für ihre sonderbar schauspielerischen Leistungen. Krass, war das so überzeugend?
Cool. Ja, aber wirklich. Und dann diese Kunstpause dahinter. Toll. Schön.
Die sprechende Ledercoach.
Junge.
Nils, ich glaube, für sowas können wir eine Anzeige bekommen wegen Beleidigung. Sollen wir rausschneiden?
Nee, also Nils meinte mich mit der sprechenden Ledercouch und ich fühle mich nicht beleidigt.
Du meinst nicht die sprechende Ledercouch, sondern.
Schön.
Liebt die eigentlich noch?
Ja, ja, komm. Ich hole mir mal mein Rotkäppchen raus.
Oh Mann. Das ist ja richtig. André, geh noch mal kurz zum Klo oder so. Nicht, dass du dich einmachst. Oder so.
Okay, wer übernimmt an dieser Stelle? Zu spät. Eindeutig, ich hab's gehört.
Okay. Hat sich jetzt das Aufstehen schon gelohnt.
Ey, sonst braucht ihr für solche... Mann, fuck. Für solche Folgen immer
wir
so
sind fast 15 Minuten in der Aufnahme und André ist schon humormäßig auf dem Planeten Pisse 3 angekommen.
In den Ammoniakminen von Pisse 3.
Okay, lass mal ins Thema starten. Während André jetzt noch 3 Stunden lacht,
ich muss einmal kurz Fenster aufmachen.
Und zum Rausschreien einfach.
Damit deine Nachbarn auch dran teilhaben.
Ledercouch! Bitte nicht schneiden. Schön.
Oh, danke, Marlene. Die Redaktion hat gerade ein Fenster aufgemacht. Die
Redaktion. Hilft das?
Mal kurz sammeln. Ich weiß auch nicht, warum ihr immer so aus dem Rahmen fallen müsst. Ich bin total albern mit euch.
Super. Ja, wie gesagt, in anderen Folgen braucht man für sowas immer so 5 Atür auf dem Kessel, aber heute geht es anscheinend ohne.
Stimmt.
Jetzt geht es komplett ohne. Das ist nach müde kommt doof, daher kommt das, glaube ich.
Oh, ich habe so stark angefangen. Gut.
Besser wie jetzt nicht mehr. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Folge.
Bis zur nächsten Woche.
Oh Mann.
Und wie war die letzte Folge vom BIN-Team? Naja, also das waren 15 Minuten, war geil. So, nach 13 Minuten Geplänkel beleidigt und dann war wieder.
Danach hat man nie wieder was von den Vieren gehört.
Privateigentum gefändet einfach. Uns aufs letzte Hemd verklagt.
Ja klar, die hat Kohle, Mann. Die holt einen Auftragsmörder und ist gut.
Lebt die noch?
Die lebt noch, ja. Die wird ja nur noch durch Spachtelmasse und Anti-Aging-Creme zusammengehalten.
Aber ich hab sie beleidigt.
Jetzt ist eh zu spät.
Jetzt können wir richtig reinscheißen. Jetzt ist vollkommen.
Sitzt im goldenen Thron irgendwo auf dem Obersalzberg und schickt von da aus gedungene Häscher.
Dieser Podcast beim Imperator, nichts Neues. Ich glaube, die kommen alle aus Hamburg.
Ich habe das im Urin.
Bringt mir ihre Köpfe.
Was für Köpfe? Also bring mir eure Köpfe, okay.
Irgendwo da oben im Norden. Laboe ist fällig.
Laboe ist fällig.
Gut. So, wollen wir in die Folge reinstarten?
Jawohl.
Wie sieht's aus für euch?
Cool. Alles gut. So.
Also es geht los mit der Solar Rebellion.
Genau, fangen wir an. Also, unter den bekannten Kreuzzügen und Kampagnen und Schlachten und so weiter, der Kakaradons, die wirklich mannigfaltig sind, stechen ein paar hervor. In einer anderen Folge haben wir schon mal drüber gesprochen. Daher will ich jetzt trotzdem noch mal kurz erwähnen, aber nur mal kurz abreißen. Und zwar haben wir im M32, ne, also ganz kurz nach dem Bruderkrieg, da hat es immer noch hier und da richtig geraucht. Ne? War of the Beast ist gerade vorbei und so weiter und so fort. Da haben wir die Solar Rebellions. Also das ist eine Reihe von Chaos Aufständen überall durch das Segmentum Solar darüber verteilt. Ne? Also wir haben riesige Aufbegehren von Chaos-Kulten und Chaos Space Marine Warbands, die halt komplette Hunderte von Systemen quasi bis an den Rand des Falls bringen. Unter anderem haben wir hier die Chaos Space Marine Legion, The Night Lords, Iron Warriors und World Eaters. Also richtig schlechter Mittwoch fürs Imperium. Imperien, also innerhalb des Imperiums, planetare Herrscher und sowas zu Fall gebracht komplette Sektoren kurz davor zusammenzubrechen. Und da schickt dann das Imperium aus dem Nichts, könnte man meinen, eine ganze Handvoll Space Marine Orden, kurz bevor es halt wirklich so richtig komplett in die Binsen geht. Und zwar haben wir da die Menschenfreunde der Kakaradons, Minotaurs, Death Eagles und Angels of Absolution unter anderem. Da haben wir ja, wie in der letzten Folge schon angesprochen, das ist jetzt der früheste Beleg dafür, wo es Kakaradons irgendwo gibt. Ne? Also daher eine sehr, sehr frühe Gründung, genauso wie die Minotaurs und Death Eagles. Über die Minotaurs haben wir ja auch schon in ziemlich ausführlich gesprochen. Die Death Eagles kommen ja auch später neben den Kakaradons im War of the False Primarch vor. Haben wir schon eine Folge zugemacht. Und wie wir ja alle wissen, sind das zumindest die drei auch Orden mit, sagen wir mal, diskussionswürdiger Gensaat. Ich habe jetzt tatsächlich keine Ahnung, wie es da bei den Angels of Absolution aussieht, aber das scheinen zweite Gründung Dark Angels Nachfolger zu sein. Also ich glaube ja immer wieder mal, dass das Imperium ziemlich abgefahrene Orden sich irgendwie erdenkt und die dann irgendwie zurückhält, um die in solchen Sachen wie hier Solar Rebellion zum Beispiel so zu feldtesten. Ne? Also
ja, Death Eagles sollen ja auch Raven Guard Nachfolger sein.
Aber da gibt's ja auch die Theorie, dass das eine Mixtur aus Raven Guard und Dingens, wie heißt das? Raven Guard und Emperor's Children Gensaat ist. Ist nicht.
Ja. Interessanter Mix.
Mhm. Es gibt ja auch zwei, zweimal Death Eagles, ne? Einmal die in Schwarz mit weißen Helmen und dann gibt's die in Mipati Purpur-Weiß.
Purpur-Weiß, ja. Die sehen saugeil aus.
Ja.
Finde ich richtig cool. Aber es könnte ja auch sein, dass es wie bei den Kakarotons ist, weil dieses Purpur und Weiß ist ja auch ein Farbschema aus uralten Zeiten.
Ja.
Also das musste so Rogue Trader-Ära sein. Und dass das dann irgendwann mal überholt ist, ist auch irgendwie klar. Ne?
Ich sag auch mal so,
die Modelle von GW, die so bemalt wurden, sind halt auch einfach geil. Der eine Space Marine, der einfach so Judge Dredd-mäßig so ein Aquila über eine ganze Schulter hat und so. Die sind aus 89, dieses purpur-weiße Farbschema von den Death Eagles.
Wundervoll. Das ist auch
schon eine Weile her, genau.
Ja, ich sag mal so, ne?
Alter.
89, ja. Würde ich irgendwie versuchen, möglichst unentdeckt und heimlich Emperor's Children Gensaat nochmal neu unterzubringen, würde ich die nicht unbedingt in lila-weiß gekleideten Marines
reinbringen. Ein Adler als Symbol haben.
Ja.
Aber am besten verstecken noch Dinge ganz offensichtlich, weil man da nicht mit rechnet. Yeah. Also warum nicht?
Ja, vor allen Dingen so kurz nach Nebuda-Krieg, ne? Also das ist hier, The Scouring ist, glaube ich, gerade so vorbei, ne? Und
Ja.
Sind das
vielleicht
die
schon.
Nee, das sind die Kaiserkinder. Du musst lernen, zuzuhören.
Ja, war vielleicht nicht ganz so eine schlechte
Idee. Das ist die Emperor's Children? Nein, das sind
Lavendel.
Shiles of the Emperor.
Genau.
Ah, ja.
Ja, Dennis, ja, war auf jeden Fall dann nicht die schlechteste Idee, den dann ziemlich zeitnah neue, ziemlich finstere, coole Rüstungsfarbschema zu geben. Sehr schön. Naja, auf jeden Fall, die kommen halt, zeigen den Verrätern einfach mal richtig, wo der Hammer hängt, ne? Innerhalb relativ kurzer Zeit schaffen die es halt, jede Menge Planeten, die irgendwie gefallen sind oder kurz davor waren, wieder zu befreien oder zurück in die Compliance zu bringen. Das haben wir immer wieder mal, ne? Manchmal reicht es halt auch einfach nur, wenn ein Minotaurs Raumschiff irgendwie in der Umlaufbahn von einem Planeten erscheint und dann sagt man, wir sind wieder bei auf eurer Seite. Wir haben auch gar nichts gemacht hier. Ja,
das war mal. Wir haben auch absolut nichts gemacht.
Genau. Ja, kurzer Abriss zur Solar-Rebellion. Ja, circa M32.
Ja, fantastisch. Das war ja, so haben wir einen guten Einstieg in die Folge auf jeden Fall. Kommen wir in das Jahr 811 und zwar M37, also 5000 Jahre später quasi. Zwischendurch sind die Kakarotons, ich weiß gar nicht, sind die auch immer mal wieder aufgetaucht, aber Aufzeichnung gibt's nicht wirklich, ne?
Ja, ganz wenig. Also auch da, ne, hier zu den Solar Rebellion, Pentakey of Blood, das ist ja auch nur so, ich meine, weil das ja auch eine sehr finstere Geschichte für das Imperium ist, ne? Das sind immer so Sachen, wo solche Orden eingesetzt werden, wo halt am Ende halt auch gerne mal irgendwelche Datenbanken gelöscht werden und so weiter und so fort. Ne? Über die Kakarotons gibt's ja eh kaum Aufzeichnungen. Ist ja auch echt eine, auch so im In-Game, ja, eine ziemliche Katastrophe, irgendwie irgendwas über die rauszufinden. Interessant ist es ja auch irgendwie, dass das Imperium immer wieder so eine Ansammlung dieser Orden einsetzt, ne? Also Solar Rebellion, Pentakey of Blood, Siebter Kreuzzug, dann der Badab-Krieg, ne? Immer wieder diese, also wenn es so richtig raucht, ne, hatten wir auch schon mal angesprochen, dann ist da kein Platz für nette Orden, in Anführungszeichen.
Ja.
Da müssen halt immer
die und so auch wahrscheinlich beim 7. Schwarzen Kreuzzug. Wir hatten in unserer Episode 16 ja schon mal die ersten 11 Schwarzen Kreuzzüge behandelt. Und da ist der auch vorgekommen. Und das ist der sogenannte Ghost War, beziehungsweise Geisterkrieg. Und Abaddon folgt ja dem Crimson Path. Und da sind ja immer so Sprüche und so Wahrsagungen und so Prophezeiungen, so finstere Prophezeiungen, die er sozusagen dann interpretiert oder interpretieren lässt von irgendwelchen schlammigen Hexen aus irgendwelchen Moorgrotten. Gibt es ja dieses Liber-Malefakt, wo auch so richtig viele crazy Sachen drin stehen und die werden dann interpretiert und da werden ihm die Karten gelegt und dann weiß er sozusagen, was getan werden muss. Und für den 7. Schwarzen Kreuzzug war es: For the 7th time he came as shadow. Also er kommt als Schatten. Und deswegen ist das der Geisterkrieg. Da war es so, dass das Imperium hat gecheckt, okay, da braut sich was zusammen im Eye of Terror und dann sind die massenweise Verräterflotten da halt rausgeballert, aber sind dann wieder verschwunden, als sie draußen waren. Und das Imperium so, hä? Und ganz viele Sachen, die dann passiert sind, sind halt erst im Nachgang aufgedeckt worden. Und da waren halt ziemlich viele imperiale Kräfte auch überfordert und abgeschnitten, weil das alles so schnell ging, so überfallartig. Und ganz viele Sachen sind erst im Nachhinein rausgekommen. Und so war es zum Beispiel auch, dass die Chaos-Streitkräfte vor allen Dingen Khorne Berserker und so und Black Legion die Welt Midian angegriffen haben mit den darauf befindlichen Blood Angels, die sich dann da gegenseitig den Schädel eingeschlagen haben. Und die Blood Angels haben halt richtig krass einstecken müssen und wurden da tatsächlich fast komplett vernichtet. Abaddon hat mit Hilfe von Fabius Bile oder wie Veterani noch kennen, Fabius Gallus, ziemlich viel von der Blood Angels Gensaat geraubt und vernichtet und zerstört, aber meistens geraubt, um halt mehr Streitkräfte aufzubauen. Also wie wir in den Schwarze Kreuzzugsfolgen ja auch schon mal erklärt haben, wenn viele Leute Failbaddon sagen, ist das eigentlich der größte Bullshit ever, weil eigentlich hat Abaddon immer nach diesem Crimson Path gehandelt und das sind für ihn keine Niederlagen, wenn er sich am Ende zurückzieht, aber irgendwie mit einem Schiff voller Blood Angels Gensaat abhaut, ist das für ihn ein Gewinn, weil damit baut er halt einen späteren Schwarzen Kreuzzug auf. Und so war es auch da, das war also mutmaßlich sein großes Ziel, Gensaat zu erbeuten. Und er hat halt auch extrem den Hass der Blood Angels auf sich gezogen, weil er die halt fast komplett ausgelöscht hat. Da soll dann am Ende wirklich nur noch so ein Reklusiarch, der Talestine, Joros und seine Todeskompanie überlebt haben und die haben dann nachher so ein Himmelfahrtskommando gestartet und haben auch fast Abaddon platt gemacht, also die haben richtig viele von seiner Ehrengarde erschlagen, sind dann aber am Ende tatsächlich an Abaddon gescheitert. Aber die wären gar nicht so weit gekommen, wären nicht die Blood Angels von den Carcharodons auf Midian gerettet worden. Also die Carcharodons sind da halt eingeschritten und haben den Blood Angels am Ende den Arsch gerettet. Und dementsprechend waren da die Carcharodons quasi die großen Helden, die da auch reingeritten sind und wirklich da richtig einmal Tabula Rasa gemacht haben. Später sind sogar noch die Rampagers mit reingegangen und haben dann Abaddon und seine Schergen, unter anderem Kayon, der auch in dem Black Legion Roman vorkommt, war da stark vertreten. Die haben sie dann zurückgeschlagen und die haben im Nachgang, es gab da eine Welt, die wurde, glaube ich, komplett ausgerottet. Hypersites wurde dann umfunktioniert zu einer Friedhofswelt, also so eine Schreinwelt, Friedhofswelt. Und da wurden alle Toten dieses 7. Schwarzen Kreuzzug und alle Helden werden da geehrt sozusagen.
Ja, da gibt's das Grabmal der 13 Milliarden heiligen Märtyrer oder irgendwie sowas gibt's da.
Ja, genau. Insgesamt sind umfassen Hypersites und Taniki und Last Rest heißt die eine Welt, heißt tatsächlich letzte Ruhe und die umfassen insgesamt 80 Milliarden Gräber für die ganzen toten Krieger des Imperiums und werden von so Nekropolis-Gilden regiert und so, also ziemlich abgefahren. Auf jeden Fall gibt es auf Hypersites so ein riesiges Relief.
Ich hatte das war so ein Monumentalrelief, ne, von den Carcharodons, die da die Engel entsetzen sozusagen, also die Entsatzbringung. Ah, ja, ja.
Und da wird halt quasi diese, über die Kakeranons, das hatten wir auch in der Kakeranons-Folge, glaube ich, mal angesprochen, findet man halt das meiste raus irgendwo auf imperialen Welten über so eine Art, ja über so Relief-Hieroglyphenartige Sachen, ne? Also wenn ich das richtig verstanden habe, es sind halt mehr so Inschriften und irgendwelche steingehauenen Bildnisse und da gibt es halt dieses, auf dieser Welt gibt es zum Beispiel so ein riesiges Relief, wo aber dann die ganzen Gesichter der Kakeradons entfernt wurden und das erinnert halt an diese Rettungsaktion der Kakeradons, die mit ihrer Brutalität und Aggression sogar die Blood Angels halt erschrocken haben. Ja, aber tatsächlich dann die Khorne Berserker und Black Legion so weit zurückgedrängt haben, um die Blood Angels am Ende zu retten. Ja. Sonst würde es diesen Orden im aktuellen Lore gar nicht mehr geben.
Also wir haben,
mit Primaris wird ja alles wieder aufgebaut. Aber ja.
Also wir haben hier in Lore, haben wir zum 7. Schwarzen Kreuzzug haben wir sogar dann zwei Quellen, die dem Imperium oder den Leuten, die danach suchen, von den Kakeradons berichten. Zum einen die gerade angesprochenen, dieses riesige Relief, was da in so einer extra Ecke ist, wo halt den gefallenen Blood Angels gehuldigt wird, mit diesen entfernten Gesichtern. Und die werden da einfach durch so Obsidianplatten ersetzt. Und im Volksmund auf dem Planeten wird von den Kakeradons halt auch nur als die Obsidianer irgendwie oder die Obsidianen geredet. Also macht es doppelt schwer, was über die rauszufinden. Und wir haben die Schriften des Lobgesanges der heiligen Cassandra Leff, die auch nochmal über das Eingreifen der Kakeradons geschrieben hat. Jawohl. Also aber auch natürlich ganz schwer mythologisiert und
ausgeschmückt. Ja, genau. Da in der letzten Folge habe ich da, glaube ich, auch schon was zugesagt zu diesem Schriftstück. Genau. Was ich auch noch erwähnenswert finde, was jetzt nicht direkt mit den Kakeradons zu tun hat, aber auf Midian, da wo sie die Blood Angels quasi gerettet haben, wurde dann noch irgendwie in 407 M39, also wirklich auch 2000 Jahre nach dem 7. Schwarzen Kreuzzug, wurde da irgendwie noch ein 1000-jähriger Krieg geführt, um den Planeten zu sichern. Und in der Nacht, als der Sieg gefeiert wurde, hat eine unsichtbare Klinge unter einem roten Mond alle feiernden Krieger enthauptet.
Ui. Oh. Na holla. Alter.
Hoppla.
Dinge, die das passieren.
Fand ich, ist so eine kleine Fußnote hier und da dachte ich, das erwähne ich nochmal. Das fand ich ziemlich abgefahren. Ja. Was auch immer das zu sagen hat. Also,
wer weiß.
Also auf Midian scheint irgendwie ein bisschen mehr empyreische Energie hängen geblieben zu sein, als eigentlich sein sollte.
Da scheppert's.
Genau, das wollte ich nur noch mal erwähnen, das war echt ziemlich heftig.
Kurze Frage mal zu dem 7. Schwarzen Kreuzzug, ne? Weißt du, in welchem Buch das beschrieben ist? Weil finde ich schon spannend. Ist das aus dem Chaos?
Aus dem Chaos-Kodex? Ja, zum 7. Schwarzen Kreuzzug. Das ist in diversen Chaos-Kodexen, genau. Hier im Index Astartes Todeskompanie findest du was drüber. Imperial Armor Volume 2 ist tatsächlich was drin. War Machines of the Adeptus Astartes. Ja, lieber Chaotiker Khorne. Du hast überall so ein bisschen, aber wirklich nicht viel, ne? Imperial Armor Volume 10, das ist ja Bud of War, da ist das nochmal drin, bei den Kakeradons direkt. Ja. Da haben sie halt den Retter in der Not gespielt, aber sind am Ende auch ohne viel Ehren sozusagen, außer diese paar Reliefs und so, die ja auch entfremdet wurden. Ja, so mehr habe ich eigentlich zum 7. Schwarzen Kreuz so gar nichts zu sagen. Gibt es da noch was zu ergänzen? Oh.
Fällt mir jetzt nicht.
Ja, also nicht, dass sie wird, so sehr gut auf jeden Fall.
Das war ein guter Kreuzzug.
Mhm. Wir wissen ja nun irgendwie aus der letzten Folge, dass die Kakeradons weit ab, oder ziemlich weit ab zumindest, des imperialen Raums agiert und ordentlich zu Besuch ist bei den Grenzwelten und Co. Und wie gesagt, jenseits dieses des Imperiums haben sie einen Krieg angefangen, und zwar am Ende des 9. Jahrhunderts, M41. Ich persönlich würde schätzen, roundabout, also das ist mit keiner Zahl versehen, ungefähr 860 M41. Aber das ist jetzt wirklich nur eine Schätzung. Weil man von Jahren des Krieges spricht,
gegen eine Schwarmflotte, die sich halt dort aus den Tiefen des intergalaktischen Leerraums dem Gebiet des Imperiums nähert. Und natürlich in einem Bereich, wo die
Imperium. Man könnte ja sagen, so das, was den Black also Templars im Prinzip Armageddon ist und der Krieg gegen die Orks, ist für die Carcharodons der Krieg gegen die Tyranniden, ne? Und das Abschirmen des Imperiums außerhalb
richtig
imperialen Raumes.
Die ist auch so unbekannt, meines Wissens nach, dieser Arm, wie auch immer, der Schwarmflotte, die jetzt noch keine offizielle Bezeichnung hat, wie zum Beispiel Kraken, Leviathan oder was auch immer, die hat jetzt definitiv noch keine eigene Bezeichnung. Liegt vielleicht aber auch daran, dass sie halt so noch nicht als Bedrohung des Imperiums wahrgenommen wurde. Und die Carcharodons als, ich sag mal, ein einzelner operierender Orden hat natürlich hat angefangen zu kämpfen in diesen Grenzregionen gegen zahlreiche Splitterflotten dieser Schwarmflotte. Also in allen möglichen kleineren einsamen Sonnensystemen haben sie die gestellt, vernichtet oder bekämpft, zum Rückzug geschlagen. Und das ging der Kampf an sich war so langatmig und in, ja, wie soll man sagen, kräfteraubend, und zwar heftiger denn je, oder zumindest es gab kein vergleichbares Ereignis in den letzten 500 Jahren für die Carcharodons, wo sie so viel geblutet haben. Und wie wir ja nun wissen, sind die Carcharodons auf Nachschub angewiesen und haben ja deswegen den Stahlzehnt und den Blutzehnt, den sie sich regelmäßig überall einziehen und einholen. Den Stahlzehnt konnten sie tatsächlich ausgleichen, also die Verluste an Material, um halt weiterhin gegen diese Splitterflotten der Schwarmflotte zu kämpfen. Allerdings beim Blutzehnt hapert es tierisch, um halt ausreichend Marines zu organisieren. Die hätten tatsächlich vielleicht die Chance gehabt, ausreichend Blutzehnt zu kriegen. Allerdings hätten sie dann auch wiederum mehr Kompanien für den Blutzehnt abziehen müssen. Das konnten sie sich auf eine gewisse Art und Weise gar nicht irgendwie erlauben, um den Krieg halt aufrechtzuerhalten gegen die Tyranniden. Auf der anderen Seite hätten sie sonst vielleicht die Anpassung der neuen Space Marines, also die Rituale der zur Erschaffung, hätten sie auch anpassen können. Aber auch da sind die dann doch zu sehr in ihren Strukturen drin, dass sie das nicht wollten. Und und jetzt kommen wir tatsächlich zu dem Blutzehnt auf Zartak, welches für sich genommen ein cooles, großes Ereignis ist. Und an dieser Stelle übergebe ich an Grabowski.
Einen wunderbaren, ganz lieben, herzlichen...
Ja, viele Danke,
bitte, ja. Die Schlacht von Zartak. Viele Danke, bitte, ja. Schönen guten Hallo. Ne? Und da würde ich gerne erstmal vorweg noch was zu Zartak, zu dem Planeten an sich sagen, erzählen. Und zwar liegt Zartak im Segmentum Pacificus, im Ithaca-Subsektor, und ist klassifiziert als Todes-Sträflingswelt. Also ist halt so, ja, kategorisiert. Und Zartak ist allerdings auch eine Dschungelwelt und der größte Adamantium-Lieferant des Subsektors. Das könnte dann interessant für ambitionierte Kräfte sein, grundsätzlich. Das sollte man vielleicht mal noch im Hinterkopf behalten. Und der Abbau von den ganzen Mineralien wird halt von Kriminellen von den umliegenden Makropolwelten gesichert. Also die sorgen dafür, diese Makropolwelten, dass halt immer genug Nachschub an, ich sag mal, Mitarbeitern da ist, die da dann unter Tage knechten, als würde es keinen Morgen geben, um halt diesen Zufluss zu sichern von Adamantium. So. Das kurz vorweg, das fand ich halt sehr nennenswert, könnte auch gleich noch lustig werden, also beziehungsweise wichtig werden, halbwegs wichtig werden. 875 M41 kamen dann drei Kompanien der Carcharodons und eine Kriegerschar der Nightlords gleichzeitig nach Zartak, rein zufälligerweise, das war jetzt nicht so abgesprochen. Diese wurde von dem jungen Psioniker Mika Doreen Skell vorhergesehen, also das wurde ja vorher gesehen von dem, der auf Zartak in Haft saß, weil es ja ein großer Knast ist im Endeffekt, also die eine Sträflingswelt. Und beide Parteien sind halt aus den gleichen, so gesehen aus den gleichen Gründen auf den Planeten gekommen. Zum einen wollten sie die Bevölkerung halt haben und zum zweiten den jungen Psioniker. So, die Kakaradons brauchen natürlich ihren Blutzehn, den wollten die halt irgendwie einfordern und waren halt auf der Suche nach Sklaven. Das passt, glaube ich, so ganz, das kann man so, glaube ich, ganz gut sagen. Und die Nightlords waren auf der Suche nach Rekruten, als die hingekommen sind. Das klingt ja erstmal so ein bisschen netter auf jeden Fall, ne? Also ohne großes Vorwissen würde ich auch erstmal direkt sagen, so ja, die Nightlords suchen Rekruten. Das klingt irgendwie besser, als sich versklaven zu lassen von den Kakaradons. Also dann gehe ich doch lieber zu denen.
Same, same, ja. But different.
Ja.
Und,
unter Potato, den Potato.
Ja, ja. Ich sag ja, ohne Vorwissen. Ohne Vorwissen ist es aber netter halt so. Ne? Das klingt nach einem Arbeitsverhältnis, auf das man sich
einlassen kann. Ja, bis man dann den neuen vermeintlichen Arbeitgeber sieht und irgendwie irgendwelche so, Gesichter, der an seiner Rüstung hängen hat oder sowas. Ne? Das kann natürlich sein.
Vielleicht sind das so lächelnde Gesichter.
Wenn du deine Arbeit liebst, oder wenn du liebst, was du tust, hast du keinen Tag im Leben gearbeitet. So, guck mal hier, der lächelt.
Ja, und die machen das garantiert, ne? guck mal, der ist gut drauf. geh mal bei unserem Chef in den Thronsaal, da lacht der ganze Fußboden, du. Das ist eine
sehr schön.
Das ist eine sehr schön.
Boah, das ist so gut geschrieben.
Ne? Unter den Nightlords war der Hexer Shadreid, der einen Pakt mit dem Dämon Bargul erneuern wollte. Und der Psioniker, den ich eben schon erwähnt habe, der Miko, sollte daher für eine Besessenheit herhalten. So, also, ne, das hat man natürlich dann ganz gut verbinden können. Und im gleichen Jahr noch, also 875 M41, wie eben schon erwähnt, überfielen die Nightlords das Gefängnisschiff Imperiale Wahrheit im Warp. Das war auf dem Weg zu Zartak, zu dem Planeten. Und Shadreid schwächte das Gellerfeld des Schiffs so sehr, dass seine Dämonen, die er mit im Schlepptau gehabt hat, in das Schiff eindringen konnten. Und mit im Gepäck hatten die noch so einen Trupp Raptoren.
Für alle halt, Fälle.
So für,
haben es besser als brauchen.
So für alle Fälle. Genau, für alle Fälle. haben es besser als brauchen. Das trifft sehr, sehr gut. Und eine Woche früher als geplant traf halt das Schiff bei Zartak ein. So als quasi trojanisches Pferd der Nightlords. So, das kann man, glaube ich, oder des Hexers besser gesagt, kann man, glaube ich, ganz gut so formulieren. Und während sich die Raptoren und Dämonen um die imperialen Kräfte kümmerten, teleportierte sich die erste Klaue, wir kennen und lieben sie alle, auf dem Planeten in das Gefängnis von Senkschacht 1. Und begann damit von innen heraus halt aufzuräumen. Also das ist halt total geil. Die sneaken da halt rein, so gesehen, und fangen halt an, willkürlich zu schlachten und oder zu rekrutieren. Oder wegzurekrutieren, sag ich mal. Und da muss man. Ja, das ist. Also ich finde es einfach heftig. Das ist ziemlich geil. Da gibt es wirklich sehr viel Input zu. Und zum Ende besiegten die Kakaradons die Nightlords und nahmen um die 30.000 Sklaven mit von der Welt für ihren Blutzehnt. Und das klingt jetzt alles so ein bisschen vielleicht nach, da war so ein kleines Scharmützel und da ist jetzt nicht so wirklich viel passiert und ja, keine Ahnung, kleine Kriegerschar der Nightlords, bla 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 und so weiter und so fort. Da kann ich ja mal kurz noch was dazu sagen, wie viele denn da überhaupt beteiligt waren. Also auf der Seite der Kakaradons war das ja schon, wie erwähnt, waren das halt drei Kompanien und die haben dann noch 24 Adeptus Arbites mit dabei gehabt von Unterrevier 8 des Planeten. Und alles halt mit der Flotte Weißrachen und 6 weiteren Begleitschiffen so zusammen halt. Also das war schon ein bisschen was. Das war jetzt nicht so, dass da irgendwie quasi gefühlt eine Landekapsel eingeschlagen ist mit 3 Dudes drin und dann kurz mal zurück zu den Chaos-Truppen, die halt da vertreten sind, also die Kriegerschar der Nightlords. Ich finde, das, wenn man das so hört, dann das klingt immer erst im ersten Moment so ein bisschen wenig. so eine Kriegerschar. Das kann ja von bis eigentlich alles sein. Und die Kriegerschar der Nightlords wurde angeführt von Amon Kull oder Kall. Und da waren halt mehrere Trupps mit dabei. Also erst Klaue, wie gesagt, dann noch ein Trupp Chaos-Terminatoren, ein Trupp Raptoren, Warp-Krallen. Dann war noch der Hexer dabei mit diversen Dämonen, wie viele auch immer. Mehrere Tech-Priester des Dunklen Mechanikus waren mit dabei. Chaos-Kult von der Schwarzen Hand war am Start. Und auch alles in die Flotte Todeshauch gepackt, mit zusätzlich auch noch 5 weiteren Begleitschiffen. Ich weiß jetzt nicht, welcher Klassifizierung, aber 5 weitere Begleitschiffe auf jeden Fall. Also da war schon ein bisschen mehr los. Das war jetzt nicht so von wegen, ach du Scheiße, keiner kriegt's mit, auch wenn die erste Klaue vielleicht im ersten Moment niemand mitbekommen hat. Das einmal dazu. Und wie ich eben schon sagte, die Karkarodons haben halt, als sie fertig waren, die Nightlords nahmen. Quatsch, nein. Die Karkarodons haben die Nightlords besiegt, sowas. Und die haben dann noch 30.000 Sklaven freiwillig natürlich da mitgenommen von der Welt. Und Te-Kahurangi nahm den Mika, den Psioniker, mit an Bord der Weißrachen und startete halt damit, ihm die Space Marine Implantate zu verpassen, weil die Karkarodons sind natürlich auch gleich Feuer und Flamme, wenn es um psionisches Potenzial geht in neuen Anwärtern, in potenziellen Anwärtern quasi für ihren Orden. Da sind die natürlich Feuer und Flamme, das braucht man ja immer. Und von den 3 Kompanien der Karkarodons überlebten allerdings nur, festhalten, 37 Astartes. Und da fällt mir auch echt nur zu ein, alles hat halt seinen Preis, vor allem wenn man gegen Nightlords ins Feld zieht. Das ist schon echt ein harter Ausfall. Also 37.
Also das, nur 37. Da sieht man auch nochmal, wie dringend die Karkarodons in den Grenzregionen Psionika brauchen und suchen, weil die sind da super selten im Vergleich zum Imperium. War ja, voll. Drinne in der Mitte. Und dementsprechend total. Ist jetzt wirklich, also hört sich echt hardcore an, aber ist das wirklich vertretbar, über 250 Marines für einen Skriptor?
Ja, da der gute Mika, beziehungsweise wie dann später nach seinem Aufstieg heißt, Kaori noch ein extrem wichtiger Typ sein wird, war es das wahrscheinlich dann wirklich wert.
Ja, das sicher, wusste man doch gar nicht.
Im ersten Moment. Minno,
das wusste man
doch gar nicht. Das ist noch Zukunftsmusik, nicht. Dennis. Das geht
auch. Ja, nicht das hat, aber Te-Kahurangi ist ja der Ober-Super Zukunftsseher Hoshi. Der wusste das.
Der hat übrigens einer der ältesten Space Marines überhaupt.
Mal wieder, ja.
Mal wieder. Ja. Ganz abgesehen von dem Mantis Warrior, der irgendwo auf Terra eingekerkert ist. Der ja auch der älteste ist. Aber naja.
Es gibt doch noch einen Nachtrag
zur ersten Klaue.
Den Wordbearer.
Es ist nicht die erste Klaue, die wir aus der Nightlords-Trilogie kennen. Es ist einfach eine erste Klaue.
Die erste Klaue von dieser Warband.
Genau. Ich hatte mir nämlich gerade, ich habe die ganze Zeit drauf rumgedacht und habe gedacht, die erste Klaue infiltrieren in irgendeinem Komplex. Und habe ich an diese Szene gedacht, wo Talos, Spoilerwarnung, 1, 2, 3, Abaddon trifft und Abaddon ihm dann vorschlägt, ihn unter seine Fuchtel zu nehmen sozusagen und ihn die Chaosgötter halt sozusagen Honigpotten, sag ich mal, und Talos das ausschlägt. Da habe ich dran gedacht, aber das ist einfach nur die erste Klaue von der Warband. Die Klauen sind ja bei den Nightlords die Truppbezeichnung. Die erste Klaue ist immer sozusagen der Veteranentrupp.
Ja gut, da ist war das Thema Nightlords Trilogie alleine schon für mich jetzt zu lange.
Ja, ich wollte das nur noch mal klarstellen. Erste Klaue ist nicht immer die erste Klaue aus der Nightlords Trilogie.
Naja, danke dafür, für den Nachtrag.
Sehr gern.
Sehr gern. Vielen bitte, danke. Schlussendlich wurde dann noch die Inquisition auf die Ereignisse auf Zartag aufmerksam und machte sich halt auf, um zu klären, was halt los ist. Und sehr, 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 sehr schön. Sie fanden vor Ort in den Minen Spuren des Kampfes und bemerkten, dass Space Marines hier gewesen sein mussten, also da gewesen sein mussten. Und als sie weiter vordrangen, wurden halt Leichen von Kultisten, Nightlords und Gefangenen gefunden, halt, also Insassen, Häftlingen halt. Aber keine Spur von denen, die dafür verantwortlich waren. Das ist quasi dann so im Kriegsnebel quasi so wieder von dannen geritten. Also die wussten dann gar nicht, was da so, wie es um die geschehen ist, was da halt los gewesen ist. Oder, also schon, was da los gewesen ist, offensichtlich, ja, aber nicht, wer dafür verantwortlich ist. Ne? Und ja, das ist einmal kurz und knackig die Schlacht von Sartak.
Ja. Und wir haben netterweise
empfehlen, der da Bock drauf hat, weil das bietet echt verdammt viel. So allein der Lexikanum-Eintrag geht über gute 9 Seiten und ist wirklich sehr interessant. Also finde ich wirklich sehr, sehr lesenswert auf jeden Fall. Das ist ein sehr schönes Ereignis, also sehr cooler Lore-Part auf jeden Fall.
Ja. Netterweise haben die einen einzelnen Arbitrator zurückgelassen, der komplett verstört und blutgetränkt da irgendwie in so einem Haufen Leichen gelegen hat. Das Ganze kann man nachlesen in dem Roman The Red Tithe, oder ich glaube auf Deutsch heißt er auch Der Blutzehnt. Habe ich mir zum Beispiel durchgelesen oder angefangen zu lesen während meiner Sterilisations-OP. Ich fand das irgendwie passend.
Währenddessen hat er gleich zweimal durchgelesen.
Ich habe lange genug gewartet. Ich habe irgendwie eine Dreiviertelstunde unten ohne in einem ziemlich häufig frequentierten Raum rumgelegen.
Sehr wirklich. Dennis ist also wieder Straßenbahn gefahren.
Gucken Sie mal, gehört das da unten rum so? Nee, ist das richtig?
Nee, das war
holen Sie mal die Studenten rein.
Das war ja eine sehr kleine, ja, im Prinzip war das so. Das war ja im Prinzip eine sehr kleine Praxis und in dem gleichen Raum, wo ich gelegen habe, war halt auch ein Drucker in einem Schrank versteckt. Und andauernd, wenn was gedruckt werden musste, kamen halt Leute rein, die da an den Schrank gegangen sind. Und dann, ja, gut.
Hast du mit Ausrichtung zum Wartebereich gesessen? Also ich frage
nur. Nee, die Tür war zu.
Okay.
Ich habe mit Ausrichtung Fenster nach draußen gelegen.
Muckelig.
Oh.
Ja. Cool. Ja. Das war Zartak. Das ist im Prinzip dann mit dem Mitnehmen von dem guten wie hieß er? Mika?
Mika Doreen.
Genau. Also seine Geschichte wird dann weitergeführt in dem nächsten Roman, der da heißt The Outer Dark, das äußere Dunkel. Und da geht es dann halt um die Ausbildung von ihm zum Psioniker, also zum Librarian. Ja. Und da kommen wir jetzt erstmal zum War in the Deeps, weil als Auftakt für diesen großen Tyrannidenkrieg kommt es halt dazu, die Carcharodons sind ja, wie wir schon öfters mal gesagt haben, wenn sie irgendwie können, wenn die nicht gerade von den High Lords of Terror gerufen werden oder ähnliches, lungern die halt so außerhalb des imperialen Raumes, ne, so ganz am Rande, irgendwo in den äußeren Tiefen rum. Da, wo das Astronomikon halt so gerade noch so zu sehen ist, wenn überhaupt. Und verteidigen von da aus das Imperium gegen von außen eindringende Feinde. Ne? Also das kann sonst was sein. Ne? Das könnte halt auch irgendwelches Chaosgewürm sein, aber auch halt irgendwelche Xenos, wo man im Imperium selber noch nie was von gehört hat, weil die halt abseits des bekannten Raumes halt schon irgendwie abgehalten wurden. Und so kommt es, dass eine ganze Ansammlung von Tyranniden-Schwarmflotten sich auf den Weg macht. Die werden halt vom Astronomikon angezogen, was wir ja dem guten Barabbas Dantioch zu verdanken haben. Und die Carcharodons sehen sich halt dazu gezwungen, da einzugreifen. Also die merken halt ziemlich schnell, dass da etwas eine riesige Welle auf das Imperium zurollt und die versuchen halt in Raumkämpfen und Interaktionen und so weiter und so fort die Carcharodons, die Tyrannidenflotte halt irgendwie aufzuhalten. Am Anfang gibt man sich vielleicht noch ein bisschen eine Illusion hin, man könnte die vielleicht da sogar direkt vernichten, aber der gute, weitsichtige Tiberos merkt halt relativ schnell, Okay, das wird hier nicht.
Ich habe noch, du sagst jetzt eben Dantioch und hast ja den Pharos erwähnt. Tatsächlich habe ich noch mal was Cooles über die Tyranniden nachgelesen. In dem ein Caiaphas Cain Roman findet Caiaphas Cain doch diese gefrorenen Tyranniden unter der einen Planetenoberfläche. Und da wird ja gedroppt, dass die schon seit tausenden Jahren da schlafen und schon vor der Geschichtsschreibung des Imperiums bzw. der sternfahrenden Menschheit da liegen. Das heißt, diese ganze Pharos-Geschichte hat zwar dann die Tyranniden aktiviert und Richtung Terra gelockt, weil das Astronomikon ist ja das, was sie dann am Ende anlockt und der Pharos war ja nur ein Verstärker davon sozusagen. Aber die Tyranniden haben wohl schon viel, viel früher, sag ich mal, Untersuchungsorganismen sozusagen in unsere Milchstraße geschossen.
Geil. Was ja auch direkt mal wieder eine ziemlich coole H.P. Lovecraft Mountains of Madness Referenz ist.
Ist mir beim Hören von dem Caiaphas Cain Roman gar nicht so klar gewesen. Ich habe das letztens in irgendeinem Artikel habe ich das gelesen und dann dachte ich so, ja, okay. Das ist immer, wenn in so Hörbüchern oder so so eine Randnotiz fällt, wie lange irgendwas schon da liegt und du denkst bei Warhammer und Zeit, naja, egal, aber ja.
Ja, geil. Aber den Caiaphas Cain, den hatte ich selber noch gar nicht gehört. Da bin ich mal gespannt. Weißt du zufällig aus in welchem?
Keine Ahnung. Ich kann mich an die Szene erinnern, aber ich weiß nicht mehr, in welchem das war.
Cool. Ja, geil. Also als nächstes dann, wenn ich mit Geist der Rachsucht durch bin, muss ich anscheinend dann doch nochmal Caiaphas Cain hören.
Caiaphas Cain ist immer eine Reise wert, auf jeden Fall.
Ist so.
Mehrmals.
Ich glaube, ich brauche jetzt auch nach Geist der Rachsucht nochmal was Leichtes. Bombe. Okay, also die Tyranniden machen auf jeden Fall einen Schwenk, ja, und kommen dann halt wiederum nicht aus dem östlichen Spiralbereich da ins, also dem galaktischen Osten ins Imperium, sondern die machen halt irgendwie so einen Schwenk und kommen dann halt irgendwie von unten, ja, das heißt into the soft underbelly of the Imperium. Wie auch immer sowas funktioniert, ich bin kein intergalaktischer Geograf. Ja, daraufhin merken die halt
cool.
Ja, auf jeden Fall. Ich bin vieles, aber nicht das. okay, und daraufhin merkt halt der gute Tiberius, dass die da halt einfach auf verlorenem Posten kämpfen. Und nachdem die halt es geschafft haben, also eine Unmenge an Splitterflotten der einfallenden Tyranniden halt zu bekämpfen, aufzuhalten und so, merkt er, okay, wir sind ja wirklich nur noch ein Türstopper für die jetzt als Schwarmflotte Leviathan bekannte Tyranniden-Truppe. Wir müssen hier uns jetzt ins Imperium zurückziehen und da den Kampf weiterkämpfen, weil wir hier einfach zu weit abgeschnitten auf verlorenen Posten sind. Daraufhin kommt besagte Schwarmflotte, merkt halt irgendwie auf dem Weg ins Imperium, da ist irgendwie irgendwas ganz, ganz Tolles, was uns neben dem Astronomikon noch anstrahlt. Da schicken wir doch auch mal ein Ärmchen, einen Tentakel hin. Und zwar kommt es dann zu den Geschehnissen auf der Schreinwelt von Pietus 5.
Genau. Jetzt kommen wir zu Pietus 5. Damit wir auch alle wissen, wo Pietus 5 liegt als Schreinwelt, liegt im Trisektor im Segmentum Obscurus in der Nähe des Segmentum Solar. Also am äußersten Rande des Imperiums. In der Zone, wo unter anderem jetzt die Karkarons aktiv sind und selbigen Arm bekämpfen. Was das Besondere ist, also man sollte vielleicht dazu sagen, Leviathan ist ja auch einer der Erstkontakte überhaupt mit dem Imperium, also Tyranniden-Imperium etc. Somit hat man auch noch nicht vorher irgendwelche Erfahrungen gemacht mit groß angelegten Symbiontenkultaktivitäten und Rebellionen, die es darauf abzielten, die Schwarmflotten zu sich zu ziehen. Also, dass sie ein psionisches Feuer quasi für die Schwarmflotte repräsentieren. Das ist auch, also das wissen wir ja jetzt mittlerweile aus der heutigen Lore, das ist ja halt ein gängiges Thema, deswegen sind die Symbiontenkulte aktiv. Und meist manifestiert sich das in Form von Aufständen in dem Sektor oder auf dem Planeten, wo die halt die Symbionten aktiv sind oder der Kult aktiv ist, um dort die dann hinzulocken. Und das machen die halt vor allem. Je näher die Schwarmflotte kommt, desto aggressiver und offensichtlicher agieren die. Das passiert jetzt nicht so ganz auf Pitos 5. Psionika seitens der Kakarodons merken das, dass auf Pitos 5 was aktiv ist. Und parallel merken die auch, also merken der Inquisitor, oha, wie heißt der nochmal, der hat einen schwierigen Namen, genau. Nsgobu, genau. In dessen Gefolge ist ebenfalls ein, genau, Nsokwu, genau, so heißt er. Der hat einen Astropathen, Walt, in seinem Gefolge und der, wie gesagt, parallel zu dem Skriptor oder Psionika der Kakarodons, die nehmen beide wahr, dass auf dieser Welt Pitos 5 was passiert, dass in der Hauptstadt Pontifrax die Kakarodons marschieren müssen gegen eine Art, ja, irgendwie gegen ein Wasser, ein schwarzes Wasser, wo bleiche Kreaturen aktiv sind und in der Stadt umherschleichen. Das ist alles so, man denkt in dem Moment noch tatsächlich eher an Chaos als an irgendeine Art von Symbiontenkult, weil man die ja auch noch nicht so kannte. Und deswegen zogen parallel mit den Informationen, die Kakarodons eingesammelt haben, dass sich da die Schwarmsplitterflotten sammeln und in Richtung Pitos 5 unterwegs sind, dachten die sich, okay, ey, da müssten wir jetzt mal hinfliegen und einen Plan schmieden, um die dort als höchstwahrscheinlich anerkanntes Ziel aufzuhalten. Das Ganze fand statt 885 M41 und zu diesem Zeitpunkt gab es einen sehr einflussreichen Kult der Ekklesiarchie auf Pitos 5 namens die Devotati.
Mhm. Sehr, sehr schöne Beschreibung von Frateris Militia im Übrigen. Also
richtig, genau.
Wer so ein bisschen was über so imperialen Kult wissen möchte, wie da auch teilweise Sachen gegliedert sind, wie zum Beispiel die Tracht und sowas, dass das Habit getragen wird und warum und in welcher Reihenfolge und so, das wird da alles ziemlich interessant und wirklich nicht langweilig
beschrieben. Cool.
Sehr schön.
Aus diesem einflussreichen Kult, also der Devotati, wird aus deren Reihen stammt auch der oberste Pontifex, Guillermo de Grazio. Und parallel der Kommandant der Frateris Militia, die ja natürlich, wie wir ja mittlerweile wissen, nach unserer Kultfolge, die war super übrigens, nebenbei bemerkt, die stellen ebenfalls noch, haben natürlich einen Klerus-Marschall namens Amiel Brand. Und diese beiden Oberhäupter, also quasi die erste und zweite Geige auf dem Planeten, das kommt im Laufe der Zeit raus, aber nicht gleich zu Beginn, dass tatsächlich einmal der Amiel Brand, der ein Symbionten-Magus ist, und gleichzeitig De Grazio ist einer der Hybriden selbiges von diesem Magus. Das macht das ja schon mal sehr, sehr spannend. So, und die Kakarodons treffen in dem System ein, vor allem auch aus dem Grund, weil in der Zeit ca. 13 schwere Unruhen und Kultaktivitäten in diesem Tri-Sektor bereits bekannt waren oder aufgefallen sind und das Interesse geweckt haben. Die Kakarodons treffen auf jeden Fall ein und bereiten sich auf die Ankunft der Schwarmflotte vor. Die dachten jetzt, okay, Aber parallel hatten wir ja diese Visionen von dem Planeten. Wir schicken jetzt eine Kompanie runter, um das Ganze zu untersuchen, um Nachforschung anzustellen und ja, einfach rauszukriegen, was unten los ist. Und parallel ist der große Plan, die Tyranniden in einer Raumschlacht zu binden und zu vernichten.
Was so, auch sehr schön, darf ich ganz kurz, was auch sehr schön beschrieben ja, ist in dem Buch, die Truppen, also N'Zoku mit seinem Gefolge und die Carcharodons, die sind nicht gar, also das ist nicht abgesprochen, dass sie da reinkommen, ne? Also die N'Zoku ist schon auf dem Planeten mit seinem Gefolge und ist da am Investigaten. Und er hat wiederum für ihn arbeitet eine außer Dienst gestellte Arbitratorin. Name ist mir gerade entfallen, aber könnt ihr ja nachlesen im Buch. Und die versucht halt zu den Carcharodons Kontakt aufzunehmen. Und das macht die wiederum unter anderem durch das Studium dieser dieses Monumentalreliefs auf Hypasitis. Also ne, wirklich sehr, sehr gut ganz viele Storyfetzen von GW zusammengeführt. Eine richtig coole, fortführende Story. Ich liebe es, wirklich. Sehr, ganz
stark. War das nicht auch so, dass der Inquisitor Augim Zogu sich quasi den Auftrag zur Untersuchung der 13 Unruhen in Trisektor sich unter den Nagel gerissen hat, um parallel auch Untersuchungen der Carcharodons anzuleiern? War das nicht auch irgendwie so? Er wollte die Loyalität der Carcharodons prüfen und testen.
Das kann sehr gut
testen, sein. Aber auf jeden Fall untersuchen.
Soweit bin ich noch nicht im Buch. Aber das auf jeden Fall, der hatte auf jeden Fall ein tieferes Interesse daran, irgendwie die mit auf den Plan zu holen.
Ja. Und die Carcharodons sind ja auch nicht so ganz blöd. Die haben ja mittlerweile schon festgestellt, wie verlustreich die Kämpfe gegen die Tyranniden sind. Siehe nicht ausreichende Blutzähne etc. Die haben noch einen Hintergrundgedanken. Der Tyberos hat insofern den Hintergrundgedanken, die dritte Kompanie auf den Planeten runterzuschicken unter der Führung von Bail Shar. Damit, falls die Tyranniden wieder erwarten, die Raumschlacht für sich gewinnen und die Carcharodons zerstören, vernichten, wie auch immer, ausräuchern, ausrotten, dass zumindest Bestandteile der Carcharodons der dritten Kompanie auf dem Planeten überleben, um den Orden zu sichern. Also das Überleben des Ordens.
Wo Bail Shar auch so gar nicht so happy mit drüber ist. Ne? Der will natürlich
mit Sicherheit
in seiner Gruppe bleiben.
Aber ich glaube auch nicht, dass unbedingt das ihm so gesagt wurde, oder?
Ah, der versucht so ein bisschen, also der ist ein ganz frischer, neuer Captain. Weil sein Vorgänger ist vor kurzem erst gestorben, also der ist gerade noch dabei, sich so als Captain zu beweisen, seine Sporen zu verdienen. Und ist auch hier und da noch ein kleiner Heißsporn, ja. Und Tiberius dem sagt, so, du gehst jetzt dahin, und dann sagt er, aber jetzt mal unter uns Pfarrerstöchtern, ist das wirklich nötig, aber da lässt Tiberius keinen Zweifel daran, dass das auf jeden Fall nötig ist, dass er geht.
Du so. Gehst da jetzt runter. Ja. Sofort. Ab auf dein Zimmer. Ja, nee, auf jeden Fall. Unten angekommen ist es nicht so, dass da jetzt irgendwie schon wütende Revolutionen, bürgerkriegsartige Zustände oder so existieren. Nein. Es ist noch tatsächlich in einer, also es ist eine höchst spannungsgeladene Luft, in die da unten landen. Parallel passieren auch schon die ersten Attentate auf noch loyale Nicht-Hybriden, also Oberhäupte, vom Kult, um halt, um die Führung des Planeten zu enthaupten, wie man das so kennt von den Symbiontenkulten. Und auch der Astropaten-Chor wird, glaube ich, umgebracht. Alles in allem, auf jeden Fall geht's los, nachdem die Carcharodons gelandet sind. Und somit arbeitet der Inquisitor N'Zoku, ich werde mich nie an diesen Namen gewöhnen, N'Zoku in Kombination mit den Carcharodons zusammen, um halt die ersten Überfälle zu analysieren, anzugehen, Überfälle auch gegen diese mittlerweile klaren Leichen mit drei Armen vorzugehen. Also die arbeiten auf jeden Fall eng zusammen, durchsuchen Tunnelsysteme und versuchen auch mit irgendwie einem pseudo-leichten Sieg die Symbionten zum Angriff zu kitzeln, damit sie halt rauskommen und dann als ja, geballt zerstört werden können. Da ist auf jeden Fall der Kampf aktiv. So, und während die auf dem Planeten aktiv sind, kommen jetzt die ersten Schiffe der Tyranidenflotte halt ins System. Und naja, der anfängliche Gedanke der Kakarodons, die in der Raumschlacht zu besiegen, erweist sich vielleicht nach der ersten Welle und auch nach der zweiten Welle vielleicht noch als sinnvoll. Aber bei der Menge der eintreffenden Schiffe merken die einfach, okay, wird schwierig. Und so sieht es dann nämlich auch am Ende aus, dass die Kakarodons eigentlich nur Teile der Schwarmflotte in Kampf binden können, während die Schiffe durchs System wabern und den Planeten ansteuern. Zu den Planeten sollte vielleicht auch nochmal gesagt werden, das ist eine Fundgrube an Biomasse. Das ist ein fettes System, vollgespickt mit reichen Gärten etc. Und wir wissen, wenn die Tyranniden anfangen, so einen kompletten Planeten zu absorbieren, haben die so viel Biomasse, dass sie tatsächlich zu einer Gefahr fürs Imperium werden. Und das haben die alle geschnallt. So, und während sich im Orbit oder im Raum die Schlacht tobte auch langsam und immer heftiger der Kampf auf dem Planeten. Sogar so heftig, dass irgendwann Te'Kahurangi versucht, die Ashclaws, ein Renegaten-Clan zu aktivieren bzw. einzuschalten. Es gibt ja, wie gesagt, lockere Verbindung zu den Ashclaws und, falls ihr euch erinnert aus der letzten Folge, das ist ja kein reiner Renegatenorden, der jetzt dem Chaos anheimfällt. Nein, die bekämpfen die Chaoten, bekämpfen das Chaos, meine ich, bekämpfen aber auch das Imperium und die handeln auf jeden Fall auf neutraler Basis.
Ja, das ist eine Raven Guard, also eine abtrünnige Raven Guard Kompanie im Prinzip, die sich dann zu einer Renegatenbande im Kampf gegen sowohl Imperium als auch Chaos und so weiter zurückgezogen hatte. Aber da hatten wir in der letzten Folge auch schon ausführlicher drüber
gesprochen. Genau, die jetzt auch mittlerweile reichlich reduziert waren. Ich glaube, die sind, als sie anfingen, waren das wohl 3000 und das sind ja jetzt auch nur noch 1000. Also ist jetzt auf Ordensstärke reduziert
worden. Nur noch, ne? Aber immer noch, immer noch krass in ihren genau. Höhlen voller Vogelkacke da.
Jedenfalls hat Te'Kahurangi, also der oberste Skriptor, Librarian der Kakarodons, die Ashclaws erreicht. Und er hat, ohne Rücksprache zu halten mit dem Ordensmeister Tiberius, gesagt, okay, Leute, könnt ihr uns helfen? Wir haben ja ganz wenig Probleme. Wenn ihr uns helft, dann bekommt ihr eure heiß begehrten Relikte zurück. Und zwar die Waffen vom Ordensmeister Tiberius. Falls ihr euch erinnert, das waren Energiefäuste, meines Wissens nach. Klauen, namens Hunger and Slag. Slake. Da waren die ganz heiß drauf und sagten, okay, wenn wir die wieder kriegen, dann helfen wir euch. Und somit machten sich die Ashclaws auf den Weg, oder anscheinend waren sie auch in der Nähe, weil die waren relativ zügig da. Orbit haben sie gegen die Tyranniden gekämpft. Vor allem haben sie die in Bedrängnis geratenen Kakarodons befreit, dazu gleich. Und parallel haben sie ganze drei Kompanien auf den Planeten geschickt, nach Pidos 5, Prost, unter dem ersten Captain Rama 6, um die Umklammerung der Kakarodons zu brechen. Somit war es dann auch soweit, dass sie es geschafft hatten, auf dem Planeten den nun in Erscheinung getretenen Patriarchen ihr wisst noch, der Patriarch, das oberste Oberhaupt eines Symbiontenkults, der ist in Erscheinung getreten. Marlon Brando. Marlon Brando, ganz genau. Der Symbionten auf dieser Welt. Und er wurde gestoppt. Und jetzt erratet mal von wem. Und zwar per
Turabo.
Telekinese. So.
Per Turabo.
Ich war fast bei Per.
Turabo.
Im Hammer. Einfach
ganz wirre Abzweigung genommen.
Okay, jetzt warte mal, das habe ich jetzt nicht gelesen. Warte, ich lese nochmal nach. Per Turabo, Per Turabo.
Das war das Kleingedruckte.
Ja,
Er hat dem erst den Schädel zertrümmert, dann hat er den Kakarodons und den Ashenclaws zugezwinkert, gesagt, ja, die Minotaurs sind Nachfolgeorden von uns und ist dann wieder weggeflogen.
Doch, keine Höhe.
Für mehr Lifehacks folgt mir auf meinem Telegram-Kanal. Macht's gut, ihr Trottel.
Ihr kennt mich vielleicht aus Filmen wie der Siege of Terror, wo ich eigentlich die Hauptrolle spielen sollte, aber habe ich am Ende dann doch nicht.
Wer Telegram hat nicht hat, der findet mich auf MySpace. Nein, und zwar erinnert ihr euch aus von Zartak, den Psioniker, der gerettet wurde oder beziehungsweise ergattert wurde. Das war der Skriptor mittlerweile namens Kaori. Und der stoppte den Patriarchen der Symbionten per Telekinese und tippte ihn nur mit dem Finger gegen den Schädel. Und der Schädel platzte, explodierte auf jeden Fall.
Das Gladusch entschwand. Quasi.
Der Symbiontenkult
Riesenfeuerball, Junge.
Junge. Richtig Splitter im Gesicht und Fettflecken in der Wand.
Symbionten.
Da war auf jeden Fall Matschekuchen überall. Und dann ging es ans große Aufräumen auf dem Planeten. Die Symbionten gerieten in Chaos, durcheinander. Die Hybriden brachen zusammen und wurden dahin massakriert von den Kakarodons und den Ashclaws.
Also die Kakarodons, die kommen, das stellt sich dann heraus, also es gibt in der riesen Monumentalkathedrale da auf diesem Planeten, gibt es dann halt so ein Last Stand, ne? Und das war natürlich genau so, wie wo Baelshar die Leute dann haben wollte. Und dann kommen halt, paff, Terminator-Trupps werden rein teleportiert, ein Contemptor Dreadnought erscheint und gibt's dann richtig Manschari. Und
tatsächlich nicht nur die dritte Kompanie sozusagen, die wurde noch verstärkt durch halt die Terminatoren und den Dreadnought Itako, so heißt er. Der wird von Bord der Weißrache runtergejagt mit einer Landungskapsel. So, aber parallel, das ist ja das, was auf dem Planeten passiert. Parallel geht's halt im Raum weiter mit der Schlacht oder ist auch auf dem Höhepunkt. Und zwar die Nikor, das Flaggschiff der Kakarodons, wird umschlossen von einem Schwarmschiff von gewaltigen Ausmaßen. Nimm die in den Mund.
Du hast die echt gut zurückgehalten, die Folge, ne? Und jetzt nach fast anderthalb Stunden.
Ich hatte kurz geschlafen, sorry.
Sehr gut.
Das Schwarmfisch nimmt auf jeden Fall die Nico in den Mund. Nimmt den Nico in den Mund.
Boah. Jetzt haben wir den Salat.
Jedenfalls, es sah nicht gut aus für die Nikor. Und während das Schiff anfing, die Nikor zu zerbeißen, schoss das Flaggschiff der Ashclaws heran.
Kowalski kam von hinten.
Es ist fast die Kowalski, eher ist es die Mörderklaue. Die erschien und ballerte mit ihrem Rumpf durch dieses... durch das Schiff durch.
Es gibt jede Menge High-Fanfiction-Porn.
Oh.
Natürlich.
Boah.
Oh Gott.
Meine Güte.
I just opened the Internet.
Ja.
Genau, kommen wir zum Ende. Jedenfalls, die Mörderklaue ballerte einmal durch dieses Schiff durch und es stellte sich heraus, dass das Synapsenschiff oder das Synapsenhauptschiff war, dieser Schwarmflotte. Und dadurch, dass die Signale auf dem Planeten Pitus 5 verschwanden und deren Synapsenschiff getötet wurden, verloren sie das Interesse, verteilten sich und zogen sich zurück. Sie wurden nicht vernichtet, aber sie wurden zumindest schwer geschädigt und zogen sich zurück.
Who would have
thought?
Ja, wer hätte das gedacht?
Ach so, sorry.
Ja, das finde ich tatsächlich bei den Tyranniden immer mega schwach, ne? Die werden besiegt irgendwo, aber werden nie ganz vernichtet. Das ist immer so dieses, ja, das ist wie hier die Schwarmflotte, die hier Baal angegriffen hat und da kommt ja hier die Cicatrix Maledictum und die Primaris Supermänner und die Legion of Damned retten dann die Blood Angels und dann ist auch so, ja, und dann die Schwarmflotte wurde mega, mega fertig gemacht und so. Ja, aber da sind noch ein paar von den Tentakeln und die sind echt noch voll stark und so. Das finde ich immer,
das fand ich auch kacke.
Lore-mäßig ein bisschen kacke.
Also das las ich ja auch als wirklich, als hätte da dieser psychische Backlash von der Cicatrix Maledictum da einfach der Schwarmflotte da komplett die Hirse zerbraten, so, ne? Und da hätte man das dann halt einfach mal an der Stelle dann mal abschließen können. Aber nein.
Ja. Oh, schwach. Ja, finde ich auch mal richtig schwach, sowas. Nur um dann so, ja, ihr dürft eure Figuren weiterspielen. So, wenn ich mir so denke, nein, es ist halt auch mal geil, wenn was stirbt, dann spiel doch was vor diesem Event.
So. Genau, oder danach.
Ja, es ist wie mit, wie heißen sie noch? Die lila Space Marine Soul Drinkers sind eigentlich verdammt und alles im Arsch nach dieser Romanreihe und jetzt so, es sind die Primaris da, wir bauen euch wieder auf, hihi, zwinki zwonki.
Hat beim ersten Mal schon gut funktioniert, ne? Da gibt's gar keine.
Ein Versuch wird's besser.
Ja, aber es sind ja alles Ultramarines im Prinzip jetzt, oder nicht? Wenn ich das richtig verstanden habe.
Sind das nicht alle Primaris mittlerweile?
Boah. Ja, ich habe das auch nicht. Also ich finde, der Flavor stimmt halt irgendwie nicht. Naja, egal. Wir waren bei nicht komplett zerstörten, aber ziemlich zerstörten Tyranniden.
Genau, aber nicht so ganz.
Ebenfalls nur halbe Arbeit, nein, möchte man nicht halbe Arbeit nennen, aber ich würde sagen so zu 80%, mischten die Kakarodons und die Ashclaws auf dem Planeten Pilos 5 nochmal ordentlich auf. Die zerstörten jede Art von, oder töteten jede Art von Kultist, Hybrid und, wie können wir es anders erwarten, auch jeden Unschuldigen, der
jeden anderen einfach
gerade der den Moment über die Straße.
Ja, aber wenn du, ganz ehrlich, wenn du dich da so durchschnetzelst und dann noch immer gucken musst, wer ist unschuldig und wer nicht, der macht doch einfach alle tot. Dann triffst du auf jeden Fall die Richtigen.
Nein, Andy, das möchte ich so jetzt nicht stehen lassen. Man einigt sich am Anfang immer auf eine Banderole, die man um den Oberarm trägt.
Okay.
Oder?
Da stößt du bei mir als Deutschen auf offene Ohren.
Ordner. Also die brauchen Ordnerbänder.
Die einen, genau, oder so, genau. Die Kultisten und Hybriden, die irgendwie vor Panik weglaufen, die laufen auf der linken Seite und auf der rechten Seite die ordentlichen Bürger.
Genau.
So weit. Ich komme mal zum Ende. Die Kakarodons und Ashclaws hauen ab, hinterlassen ein Meer aus Leichen. Und im Endeffekt, als dann halt die imperiale Flotte mit extrem starken Verbänden eintraf, um dann halt die Reste des Kultes auszumerzen, fanden halt dieses Meer an Leichen, wurden aber, zuerst dachten sie, okay, ey, das waren die Kakarodons, Alter, das geht ja mal gar nicht, aber die wurden halt tatsächlich von diesem Inquisitor Augimon Sogwu aufgeklärt, hey, Moment mal, die sind schon loyal, ne, die entführen und versklaven, aber die sind schon loyal. So weit.
Ist so.
Genau. Und und dann kam es halt zu dem kleinen, klitzekleinen Konflikt, der vielleicht auch nochmal Zukunftsmusik für den nächsten Roman hat, zwischen dem Ordensmeister der Ashclaws. Ashenclaws. Wie heißt er denn nochmal? Nehatnef, genau. Der wollte natürlich jetzt die versprochenen Relikte einfordern. Und TK Orangi hat die natürlich irgendwie so angeboten. Aber Tyberos meinte, Moment,
Scheißhass hab ich hier
machen dürfen. Ihr habt uns zwar geholfen, aber mal ehrlich, ey, was dachte ich das so für Nachbarschaftshilfe? Dementsprechend gab es halt diesen Konflikt. Die Klauen wurden nicht überreicht. Die Ashenclaws wollten am liebsten Feuer und Schwert sprechen lassen, aber mit dem Hinweis, ey, dann vernichten wir uns beide gegenseitig, das ist auch so ein bisschen blöd, haben sie es gelassen und sind einfach trotz des Angebots für ein Ehrenduell seitens Tyberos, haben sie abgelehnt, sondern sie sind einfach ohne Worte von dannen gezogen. Und wer weiß, irgendwann wird sich das vielleicht nochmal rächen.
Also ist das bisher, sind das nur zwei Romane?
Die haben, es gibt einen dritten, aber den besitze ich auch noch nicht. Der ist noch relativ neu. Ich glaube, der kam letztes oder vorletztes Jahr müsste der rausgekommen sein.
Okay, weil es gibt ja noch diese Kurzgeschichten mit Necrons und so. Und dann habe ich noch so ein Audiodrama gefunden, was aber ziemlich schlechte Bewertung bei Audible hat.
Das kenne ich gar nicht. Also es gibt einmal Outer Dark und Red Tithe, die gibt es auch auf Amazon. Und dann kam noch The Reaping Time. Mit einem ganz fantastischen Cover. Der Kakarodons Hai als Blutfleck. Sieht super aus.
Ah. Okay.
Und es gibt anscheinend noch von Eduardo Albert Silent Hunters.
Ja, genau, Silent Hunters. Und der hat so wahnsinnig schlechte Bewertung bei Audible.
Da habe ich auch noch nie jemanden drüber reden oder sonst was gehört.
Nee, das sind auch nicht die Charaktere aus der Reihe. Das sind ist irgendwas ganz anderes. Aber da ist ein Kakarodons Chaplain auf dem Cover. Was ja ganz interessant ist, weil du in der letzten Folge sagtest, du würdest nur wissen, wie die Librarians aussehen, aber der sieht ja einfach wirklich aus wie ein ganz standardmäßiger Ordenspriester. Also wirklich Standard. Also der hat ja wirklich nichts, was ihn irgendwie jetzt großartig von irgendwas unterscheidet, nee, was wir von anderen. Das sieht ja einfach aus wie ein fertiges GW-Modell, wo einer Kakarodons Embleme drauf gemalt hat.
Ja, wie praktisch.
Schade.
Naja, man kann nicht alles
haben. Naja. Ordenspriester Manu.
Der Manu.
Grüße gehen raus an Manu.
Der Beweis, es gibt doch weibliche Space Marines.
Seit 1000 Jahren sucht Ordenspriester Tangata Manu.
Manuela einfach.
Bereits nach einem Relikt, das während seiner Wacht verloren ging. Oh Gott.
Seit wie lange?
Das während seiner Wacht. Seit 1000 Jahren. Der ist mal wieder sehr, sehr alt.
So. Und der arme Dante so, ey, was mit mir, Alter? Habt ihr mich komplett vergessen?
In der Finsternis jenseits der Galaxis existieren schreckliche Kreaturen. Oh Gott, das liest sich ja schon so beschissen. Ja. Oh, das bringt Tanga, so, Mann.
Ja.
Ja. Großartig. Tanga Manu ist wieder da und er hat seinen Knüppel dabei.
Boah.
Hier, übrigens, geil, wer es kaufen möchte, bei Amazon gibt es unbezahlte Werbung, Leute. Ne? Die Kindle-Version 6,49 € sofort verfügbar oder als Taschenbuch 238,99 €.
Hey, also, ich stehe einfach auf Bücher. Ich habe gleich zwei genommen.
Ja. Ey, was soll's, YOLO. Super. Also wer mal in wirklich nicht wertstabil in Bücher investieren möchte. Komm, ey, ich meine, das letzte Artbook hat eh keiner von uns bekommen, glaube ich, weil die sofort ausverkauft waren. Da kann man dann mal.
Ja, ist doch Buchpreisbindung, ne? Super.
Aber hier lautlose Jäger Eduardo Albert liest sich echt wie so der Klappentext von so einem Gangster-Rap-Album. Tangata hatte das Relikt beinahe in seinen Händen, als es ihn im letzten Augenblick wieder entwendet wird. Wenn er seine Ehre zurückgewinnen will, muss er sich nun auf die Jagd nach einigen der abstoßenden Kreaturen von Köln-Ehrenfeld machen, bevor sie das Artefakt für ihre eigenen Zwecke nutzen können.
Keiner hat an mich geglaubt, aber ich bin immer meinen Weg gegangen. Junge!
Ja, ich hatte es in meinen Händen, doch dann war meine Ehre weg. Eieieiei. Jagen diese Kreaturen seit Jahrtausenden, doch jetzt werden sie in eine ganz neue Art der Finsternis gezogen. Komorak, die dunkle Stadt der Drukhari. Oh ja, das
ist das Gleiche.
ja, Köln
haben. Ja, wobei Ehrenfeld ist eigentlich noch bei Ehrenfeld. Sagen wir hier, Chorweiler, machen wir schon richtig, ne?
Am Ende einer jahrtausendwährenden Jagd muss Ordenspriester Manu ein letztes Mal all seine Kraft aufbringen und sich in die Albtraumstadt von Komorak wagen.
Komorak.
Warum du dieses Buch lesen solltest? Es ist deine Gelegenheit, mehr über die geheimnisvollen Wilden der Karkaradons Astra herauszufinden.
Die geheimnisvollen Wilden? Es gibt ein lustiges Buch über die Kölner Stämme. Das ist ein Buch aus dem... Ich sag mal, das ist ein Bildband aus den 80ern. Früher gab es so die Kölner Stämme. Das Buch könnte heutzutage so nicht mehr aufgelegt werden, weil da hast du halt auch die ersten Neppeser N-Wörter dabei oder auch irgendwelche Hunnen, die sich gelb angemalt haben.
Aha.
Und ich glaube auch die Truppe von Manu ist da auch beizufinden.
Manus Truppe.
Ordenspriester Manu. Seit 1000 Jahren. Das ist echt so geil, ne? Ja, Dante ist einfach komplett entzaubert, sobald man die zweite Reihe von Büchern nimmt, von Games Workshop.
Der Arme, ey. Der hatte wirklich
nicht alle immer so, oh, das ist der älteste Space Marine und der ist auch schon voll gebrechlich und so. Ja, bei den Karkaradons und bei den Minotaurs springen die alle noch quickfidel mit 3000 Jahren durch die Gegend.
Ja, wie wäre es denn, wenn die mal so eine WG gründen? Das wäre doch ganz geil eigentlich. Ne? Dann sind die auch nicht mehr so alleine.
Oh, ja, ein Altenheim, das nennt man Altenheim.
Altenheim. Wäre Dante auch nicht mehr so alleine? Hat er so ein paar Leidensgenossen? Darmstadt.
Seniorenresidenz Schlachthaus 3.
Seniorenresidenz auf Pisse 4. Nee, Pisse 3.
Nur die Lamentas, die werden immer nicht so alt.
Ja. Die Armen.
Ich meine, das bedeutet ja auch, haben die denn auch so 10 Dienstbolzen in der Stirn?
Nee, einen großen.
Bestimmt nicht.
Die haben einen großen Dienstbolzen. Was?
Einen großen.
Einen so in der Mitte. Einfach so eine Cola-Dose. Oh. Mit. Mutten auf der Stirn.
Der ehrenhafte Ordenspriester Manu kommt. Scheiße, macht den Metalldetektor aus. Der hat schon wieder sein Horn rangeschraubt.
Ein Durchmesser von 40 Zentimetern.
Manu, meinst du nicht, dass du damit ein bisschen übertrieben hast, Jung?
Ach ja. Ah, Manu, das geile Pferd.
Entweder 20 kleine oder einen großen. Ich habe einen großen genommen, ich hatte keine Zeit.
Ach ja. So, haben wir's.
Jawohl.
Ja, und das Witzige ist, nach diesem letztgenannten Konflikt dauert es auch gar nicht mehr lange und der Butt-Up-War geht los. Also die Karkaradons haben nicht lange Langeweile gehabt.
Ja, keine 100 Jahre, ne? Dann geht direkt ein Trigger.
Richtig gut. So, wollen wir zur Playlist?
Yo,
jetzt,
Mann.
Oh, jetzt, ich hab meinen Titel schon gewählt, aber jetzt hätte ich auch mehr Bock auf Gangster-Rap. Irgendwas mit Manu. Und Ehre.
Ja, Manuelsen, Alter! Oh,
Scheiße.
Schon so viel Spaß mit dem gehabt, dann können wir den auch mal als als Dings. Du machst du's, dann muss ich es nicht machen.
Das Lied von Manuel.
Nee, ich hab schon hier... Ich habe den ganzen Tag schon einen Ohrwurm von The Outfield mit Your Love. Deswegen habe ich das gerade raufgeschmissen.
Also ich habe auf jeden Fall auch was.
Ja, dann mach mal.
Und zwar, Hauerei heute Thema Nummer 1 bei uns. Und im Rahmen dessen wollte ich mal unseren allerersten Manowar-Titel auf die Liste.
Geil, echt? Der erste?
Ja. Ja, ich habe geguckt. Fighting the World.
Oh, geil.
Catchy, Alter.
Fighting the world. Boah, direkt Bock, was kaputt zu machen. Warte mal hier. Pinsel.
Pinsel durchbrechen. Zack. Weg mit der Scheiße.
Knack. Handy
Dennis
durch.
Hört jetzt mit dem Hobby auf, damit ist alles kaputt.
Nee. Kack-Zitadell-Pinsel. Starter-Brush.
Knack.
Geil.
Ja, wollt ihr nicht, oder was?
Doch.
Die trauen sich jetzt nicht mehr.
Warte mal. Aber ich würde gerne noch was für die Ashenclaw raufpacken.
Mach.
Ashes of the Dawn von Dragon Force.
Geil.
Wenn wir schon Manowar drauf haben, darf Dragon Force nicht fehlen.
Da. Super,
klar.
Ja, ich habe ja vorhin schon Mötley Crüe erwähnt, wegen der schönen Anekdote von dir, André. Und ich würde Red Hot nehmen von Mötley Crüe.
Alles klar.
Alles klar.
Cool.
Wegen dem roten, wegen dem roten Zehen.
Und Mötley Lou, ne? Verzeihung, Mötley Lou. So.
Ja, klar, natürlich. Mötley Lou. Immer stabil.
So, soll ich?
Mach.
Dann hätte ich gerne zwei.
Soll ich doch.
Wenn's genehm ist. Dann hätte ich einmal, nämlich, wo wir es gerade schon gesagt haben, jetzt muss er mal drauf. Dann hätte ich gern Haftbefehl featuring Manuelsen, dann mit der Pump Gun. Passt ja auch irgendwie. Von dem Wahnsinns-Kracher-Album Aslak Stereotyp. Beste. Und dann einfach, weil ich es gerade ziemlich pumpe und da Bock drauf habe und ich mir gut vorstellen kann, wie die Kakaradons auf ihren Teleportationsblitzen von den Nikor auf den Planeten runtergeritten kommen, hätte ich gern Knights of Sidonia von Muse.
Bam, sehr schön. Oh, da haben wir mal wieder richtige Kracher drauf. Morgen erstmal hören auf dem Weg zur Meisterschule.
Voll. Morgen Kunden nötigen.
Wahrscheinlich höre ich sowieso die ganze Zeit dann nur dann mit der Pumpgun.
13,50 für ein Kilo Hasch, Nougat, Presser, Sachbi, ich liebe meine Stadt. Super.
Super, ja.
Boah, Haftbefehl, bester Mann.
Ja, auf jeden Fall. Frankfurt hat ja eh viele musikalische Highlights hervorgebracht. Aber dazu mehr in meinem anderen Podcast.
Ich hab mich schon fast gefreut, eine Folge ohne und jetzt. Oh. Dass der nicht einmal seine dumme Schnauze halten kann.
Oh. Lecker.
Wunderbar, das macht das Bier.
Ich hab mir übrigens jetzt hier so ein Elsacher Löwenbräu aufgemacht. Also, ich bin hier echt gut ausgestattet aus dem Elsach. Würde mich freuen, den jungen Herrn auch mal.
Er hat uns ja auf seinen Hof eingeladen, sobald er da eingezogen ist. Die Fische sind schon da.
Ja, genau.
Die Forellen oder was er da, die sind schon am Start.
Ja, frag mich bitte nicht, wo das Elsach liegt. Ich könnte es dir auf der Karte tatsächlich nicht zeigen. Aber ich habe zum Glück auch keinen Geografie-Podcast.
Schwarzwald.
Klingt irgendwie nach unten links.
Richtung Schwarzwald.
Ja, genau, habe ich auch gedacht. Unten. Unten links habe ich auch gedacht. Unten links klingt ganz gut. Naja, guck mal, ich höre das schon tippen. Da googelt das einer, ihr Klugscheißer. Deswegen machen wir es so schnell aus.
Gute Nacht.
Schwäbische Altbahn Württemberg. Peace, Leute.
Ciao.
Baba Hauptmann.
Baba
Oh. Beim Imperator nichts Neues. Präsentiert der Bader Marx-Trom-Kampf.